ein Nachteil oder das Böse an der Mission finde ich jetzt vor allem, da bin ich im Westen, wir haben eine Art von Christsein entwickelt, wo das eigentliche Missionarische, dass es ein normaler Teil ist, dass wir gehen und die anderen zu Jünger machen, haben wir ersetzt durch ein Christsein, das primär konsumiert, Gottesdienste konsumiert, Konferenzen, Worship, weiss ich was alles. Einfach so die ganzen Programme konsumieren.
Die Wirkungslogik oder Theory of Change, wie man im NGO-Bereich sagt, also wie passiert eigentlich Wirkung, oder? Wir machen irgendwie A, damit B passiert, dass am Schluss C rauskommt, oder? Die Wirkungslogik von mich, von Gott, ist genauso, wie es Jesus vorgelebt hat, indem er sich in einzelne Personen investiert hat und so eigentlich sein Reich dann ausbreitet hat.
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Medien Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.
Wenn man an Kirche und das Christentum denkt, kommt einem schnell mal das Missionieren in den Sinn. Auf das Wort Mission gibt es verschiedene Reaktionen. Da gibt es Leute, die wahrscheinlich eher zusammenzucken, weil es für sie ein schwieriger Begriff ist und das mit schwierigen Geschichten oder Erlebnissen verbindet. Andere verstehen es positiv, weil man so auch die Werte vom christlichen Glauben mitbekommt, die einem jemand erzählt. In dieser Folge reden wir darüber, was wir unter Mission verstehen und ob sie noch zeitgemäss ist. Meine Gäste erzählen aber auch ihre persönlichen Geschichten mit dem Thema. Es wird eine dichte Folge. Ich, der Karl Dietli, führe euch da durch.
Ja, und die Frage von der Mission, die klären wir heute mit zwei Gästen. Einerseits ist der Fluri Bertsch da. Du bist Gründer vom Missionswerk Kingdom Ministries. Und dein Herz, kann man wirklich sagen, oder? Das schlägt dafür, dass Menschen den christlichen Glauben kennenlernen und auch lernen, den Fußstapfen von Jesus Christus zu laufen. Also herzlich willkommen, Fluri. Schön, bist du da.
Danke, ich sehr gerne gekommen.
Und dann ist auch noch Julia Henke da. Du bist Geschäftsführerin von der Missions- und Entwicklungsorganisation Rings of Hope und Life in Abundance. Und du hast dich auch tiefergehend mit dem Thema Mission auseinandergesetzt, auch im Rahmen von zwei Studien, gell? Schön,
danke,
bist du da, Julia.
Einladung.
Sehr gern. Und man kann ja so ein bisschen sagen, vielleicht ist es ein bisschen ein provokativer Begriff, ich glaube, es ist sowieso ein provokativer Begriff im 21. Jahrhundert, dass ihr zwei ein Stück weit Missionare sind. Welchen Bezug habt ihr dann persönlich zu der Mission, Julia?
Ja, lustig, ich würde jetzt den Begriff Missionarin nicht für mich auswählen. Tatsächlich, aber es gibt die Begründungen, um das durchaus so anzuwenden. Mhm. Ja, mein Bezug zur Mission ist, wie du vorhin erwähnt hast, einerseits die Studie. Ich durfte qualitative Interviews durchführen mit kirchlichen Leitungspersonen aus dem freikirchlich-evangelikalen Bereich, verschiedene Verbände, und habe sie befragt dazu, was ihr Denken, ihre Missiologie ist. Ja, zur Mission, und auch, was ihre Praxis ist in den Verbänden, in den Gemeinden. Das ist ein Thema, das ich vorher mich noch nicht so damit beschäftigt habe, intensiv. Und ich habe sehr viel gelernt dabei. Ja, und andererseits bin ich auch eine Praktikerin.
Eben, das habe ich gerade noch
in Afrika, genau.
Als Geschäftsleiterin von Entwicklungsorganisationen. Ja.
Ja, genau. Rings of Hope habe ich mit Freundinnen zusammen gegründet. Wir sind in Nordniger und Nordkamerun tätig und auch vor allem Witwe, Frauen, die ihre Männer wegen Boko Haram oder Fulani-Milizen verloren haben. Also es ist eine radikalisierte Form von Islam, genau, wo dort einfach viele Frauen jetzt auf sich allein gestellt sind, und wir begleiten sie im Aufbau von Hoffnungsbewegungen. Das heisst, wir stellen sie zusammen in kleine Gruppen, sodass sie können mit Mikrofinanzen oder auch Landwirtschaftsprojekten, psychosoziale Unterstützung wieder auf die Beine kommen.
Und das heisst, du bist sicher auch schon mal dort gewesen, wenn du die Unterstützung leistest, oder?
Also ja, ich bin gerade am Sonntag heimgekommen.
Ja, also wieder ein kultureller Shift.
Ja.
Genau. Fluri, wie sieht es bei dir aus? Du, ich sage jetzt, du hast wahrscheinlich noch eine längere Karriere als Missionar. Wo sind da deine Bezüge persönlich zur Mission?
Ja, also für mich kann ich schon sagen, die letzten 30, 35 Jahre ist Mission ist eigentlich mein Leben. Das ist meine erste Leidenschaft, ist mein Hobby, ist geistliche Berufung, ist Beruf. Es ist eigentlich ist das ganze Leben. Ich habe zusammen mit meiner Frau und ein paar Freunden haben wir vor 30 Jahren das Werk gegründet, Kingdom Ministries. Und das ist eigentlich ein Missionswerk, wo jetzt in der Zwischenzeit in ganz, ganz vielen Ländern, in verschiedenen Kontinenten geschafft hat und eben Missionsarbeit in unserem Verständnis betrieben hat.
Also bist du sicher auch viel auf Reise gewesen, oder im Rahmen von dem Engagement oder von dieser Berufung?
Ja, ja, wir haben dann irgendwie ein bisschen aus Begeisterung heraus fast ein bisschen das Mass verloren, dass fast alle benünscht sind.
Ja, du schreibst ja dann nicht Zeit auf, wie bei einem normalen Job, so 8 to 5 oder so.
Ja, ja. Ich habe dann mal angefangen und habe dann aber erschreckend festgestellt, dass wir eigentlich 100 Stunden pro Woche.
Du hast wirklich Zeit aufgeschrieben? Unterwegs.
Ja, ich habe einfach gemessen mal, weil ich gemerkt habe, irgendwie ist das wahrscheinlich nicht ein ausgewogener Lebensstil. Aber es ist einfach die Begeisterung, es ist das Adrenalin-Sinn, den wir erlebt haben, und das hat einem irgendwie antrieben, oder?
Jetzt ist ja das 21. Jahrhundert angebrochen, eine postmoderne Zeit, wo sich vieles entwickelt hat und vieles, was man früher noch so gemacht hat, macht man heutzutage anders. Und das kann man ja auch im Kontext von der Mission anwenden und sich fragen, ist denn das, wie man früher Mission gemacht hat, so überhaupt noch tätig? Und darum jetzt die Frage, wie könnt ihr heutzutage noch als Missionare tätig sein? Kann man es noch, kann man es nicht?
Kommt immer darauf an, wie man Mission definiert.
Das machen wir dann nachher.
Genau, ja. Für mich persönlich ist es nicht primär eine Aktivität und schon gar nicht ein Programm, obwohl es sich äußern kann. Es muss sich auch immer wieder äußern in Tätigkeiten. Es ist eigentlich vielmehr ein Geschehen. Es ist etwas, was passiert. Überall dort, wo Menschen Jesus nachgehen als Rabbi, also wenn wir ihn wirklich als unseren Lehrmeister betrachten, dann passiert das fast mit uns.
Also ein Lifestyle, eine Haltung aufeinander.
Ja, genau. Und gleichzeitig auch, die Mission passiert auch an uns. Wir werden auch dabei transformiert.
Also muss man das eigentlich gar nicht in ein Zeitgeschehen einsetzen, Mission. Das ist etwas, wo eigentlich unabhängig von Zeiten und von Entwicklungen stattfindet.
Ja, auf jeden Fall. Es ist Mission von Gott. Das ist ganz eine wichtige Grundlage, dass Gott eigentlich der Initiator ist und auch der, der die Bewegung hin zu den Menschen und hin zum Kosmos aufrechterhält. Und wir nehmen da teil. Also wir partizipieren mit Gott, aber es geht nicht von uns Menschen aus.
Fluri, würdest du da einhängen oder siehst du das völlig anders?
Also ich habe einfach festgestellt in den Jahren, dass wirklich Mission heute bei den Christen oder auch noch Nicht-Christen oder bewusst Nicht-Christen, dass das schon bei vielen einen schalen Beigeschmack hat.
Einfach speziell, das Wort oder
Tätigkeit? Ja, einfach auch die Sache an sich. Also speziell, wenn es darum geht, dass man Vertreter von anderen Religionen, von Hochreligionen, Moslems oder so, dass man die bekehren will, das ist dann für viele ein Gräuel.
Das ist ja auch etwas Negatives, oder? Da stellt man sich so vor, wie wenn man vielleicht jemanden von hinten am Hals packt und sagt, du musst jetzt das Gleiche glauben wie ich, oder?
Ja, ja, ich habe mal in einer Medienkonferenz in der Innerschweiz ist die Luzerner Zeitung gekommen. Das ist dann ihre erste Frage gewesen. Tun sie auch Muslim missionieren? Und dann ist mir einfach so im Moment drin, ist mir wie dann so ein Impuls gekommen und ich habe gesagt, schau, es ist so, Jesus hat gesagt, von dem, wo dein Herz voll ist, geht dein Maul über. Und wenn ein Mensch Jesus begegnet ist, Gott begegnet ist, ihn erlebt, dann kommt das einfach raus. Das fließt raus, ob das jetzt ein Moslem ist oder ein Jude oder ein Hindu oder ein Christ oder ein Katholik oder weiss ich wer immer oder ein Atheist. Das ist auch im natürlichen Leben. Wenn du von etwas, ich weiss nicht, ich habe mir jetzt begeistert auf der 60. habe ich mir ein E-Bike gewünscht, oder? Und dann, wo ich das Ding einmal kann, also bin ich so begeistert. Ja, natürlich, du bist ein Missionar und in dem Sinn.
Oder wenn du ein Technikfreak bist und das neueste iPhone hast, dann fängst du an schwärmen, was das alles kann.
Und in dem Sinn finde ich es fast umgekehrt. Es ist komisch, wenn Mission nicht mehr stattfindet. Das heisst, die Leute sind gar nicht mehr begeistert von etwas. Sie sind gar nicht mehr gepackt. Sie sind gar nicht mehr freudig, überschäumend von etwas, oder? Und das ist für mich halt zu wissen, ob Mission noch aktuell ist. Das wird immer aktuell sein, solange dein Herz von etwas erfüllt ist, oder?
Also da finden wir Übereinstimmung. Ja. Da sind wir, glaube ich, einig. Und eben, das habe ich ein schönes Bild gefunden. Mission nicht etwas, wo man den Menschen überstülpen, sondern es ist einfach mehr etwas, was aus dem Herz rauskommt, begeistert sein von etwas, von dem Lifestyle, von dem, was auch die Geschichte mit Jesus Christus mit uns gemacht hat und immer noch macht. Aber gehen wir doch in die Definition hinein und stecken wir das Thema ab, weil jetzt gibt es sicher noch die eine oder andere Person, die denkt, was redet die eigentlich? ja, und darum die ganz einfache Frage, die grundsätzlichste Frage, was ist Mission überhaupt genau?
Ja, der Begriff heisst Sendung und Jesus hat uns gesagt, wir sollen ihn bezeugen. Wir sollen das, was wir bei ihm lernen, was wir mit ihm erlebt haben, sollen wir weitergeben. Und in diesem Punkt, glaube ich, es hat wirklich sehr stark einen Bezug zu unserer eigenen Biografie. Was habe ich mit Gott erlebt, aber auch mit meinen Stärken und Interessen? Also es gibt wahrscheinlich relativ wenige Leute, die gerufen werden von Gott, um ihre Region zu verlassen oder in einen ganz anderen Beruf einzusteigen. Viele von uns werden einfach wie in unserem eigenen Umfeld, ja, wie es vorher Flori gesagt hat, einfach wie überflüssen mit dem. Und es hat ganz fest damit zu tun, ja auch, wie tief das schon eine Realität geworden ist. Also wie fest bin ich verankert in dieser Geschichte? Ist das für mich das Framing? Lebe ich in dieser Weltanschauung? Und es ist nicht einfach ein kognitiver Entscheid, also auf der Ebene von meinem Verstand, sondern es ist etwas, wo ich persönlich, ich merke, ich wachse immer mehr in das Innen. Und
also Verstand ist schon auch ein Teil davon?
Verstand ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ein Teil davon, genau, es ist sehr ganzheitlich. Aber es involviert meine ganze Person.
Also
und
es
ist nicht einfach
Seele,
etwas, wo man genau kann planen oder wo man einen Aktionsplan erstellt oder eine Strategie. Manchmal hat man ja auch die Assoziation, oder, dass man wie ein Programm auf die Beine stellt. Es ist etwas, das sehr organisch ist und sich aber kann äußern kann, wenn man sich zusammentut mit anderen, die ein ähnliches Interesse und eine ähnliche Leidenschaft haben, in einem Gesellschaftsbereich etwas zu bewirken, wo Gottes Liebe zum Ausdruck kommt, seine Güte, seine Gnade, auch seine Gerechtigkeit.
Ist jetzt aber auch nicht willkürlich, oder? Das könnte man jetzt auch meinen, wenn du sagst, es ist nur etwas, was man plant. Es ist ja schon nicht so, dass es einfach über einem kommt und man ist dann Angst und Bange oder so.
Nein, aber es kann über einem kommen. Es ist ja etwas, wo man auch nicht von außen feststellen kann, das ist jetzt Mission und das ist nicht Mission. Aber es gibt sicher verschiedene Wirkungsbereiche. Wenn man jetzt von außen würde dann anschauen, dann glaube ich, gibt es so 5 ja, Impact-Bereiche. Finde ich noch hilfreich. Das eine ist Verkündigung oder Kommunikation. Ich sage es erst mal schnell. Also Verkündigung, die Befähigung von denen, die Jesus nachfolgen, die Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und die Pflege der Schöpfung. Das finde ich eine hilfreiche Aufteilung, wenn man es jetzt von außen anschaut. Aber natürlich können andere Leute in diesem Bereich tätig sein und sie machen es nicht mit der Motivation, weil sie von Gott sich gesendet fühlen. Also das ist wie auch eine Schwierigkeit.
Genau. Wenn du jetzt vielleicht ein Beispiel würdest machen für jeden von diesen Bereichen, dass es vielleicht noch fassbar
ja,
ist.
Für, genau. Ja, genau. Ja, Verkündigung oder Kommunikation, das ist das, was man eigentlich also unter dem Stichwort Evangelisation verstehen. Es geht darum, zu sagen, wer ist eigentlich Jesus und ihn zu vermitteln mit Wort, Bild, allen Kommunikationsmedien, die uns zur Verfügung stehen.
Dass man von dem einfach erzählt, oder?
Genau, sein Reich. Befähigung, das ist die Menschen, die dann sich wie Jesus zuwenden, sie zu lehren und auszurüsten. Wir reden auch von Nachfolge. Also wie sieht das praktisch aus, wenn Jesus unser Lehrmeister ist?
Also das so,
wie ein Aufpäppeln, es ist wie ein Training.
So in den Fußstapfen laufen von Jesus, wie wir es vorher gesagt haben.
Das ist ein schöner Ausdruck. Barmherzigkeit ist Zuwendung, also sich den menschlichen Nöten zuzuwenden, egal ob es jetzt physische oder seelische, geistliche Nöte sind.
Das kann auch Diakonie sein, oder?
Ja,
oder so.
Das ist soziale, genau der Bereich von der Diakonie.
Genau.
Einfach der Dienst eigentlich, der Dienst ganzheitlich am Menschen. Ja. Und der Bereich Gerechtigkeit, da geht es dann um die Veränderung von Struktur oder auch Wert, wo wir von Gott entgegenstehen. Genau, also es geht auch um die Wiederherstellung oder Transformation für die Gesellschaft.
Also du hast ja auch von Bewahrung von der Schöpfung
gesprochen. Das ist dann noch ein weiterer Punkt, genau, wo natürlich auch verknüpft ist mit strukturellen Veränderungen. Bewahrung von der Schöpfung, aber auch Gesundung, also dort, wo es aus dem Lot gekommen ist. Das ist das erste Mandat, das uns eigentlich gegeben worden ist als Menschen, dass wir Gärtner sein sollen und die Erde pflegen. Und ja, das ist etwas, wo absolut auch ein Teil ist vom Missionsauftrag. Mhm.
Also man sieht da schon, das ist etwas Vielschichtiges. Das kann man ja nicht einfach so abkanzeln mit, dass es ein Glaube überstülpen ist oder so. Es ist eigentlich wirklich, es kommen mega viele Bereiche da zusammen. Flori, wie würdest du den Begriff Mission definieren?
Also schon wie Julia gesagt hat, es ist natürlich ein unglaublicher, einer von den ganz grossen Begriffen, oder? Da kannst du nicht mit einem Satz. Mhm. Aber es gibt vielleicht irgendwie einen geschichtlichen Ansatz. So im Laufe der Jahrhunderte hat man natürlich ganz, ganz verschiedene Ansätze von Mission. Und zum Teil haben eben diese schrecklichen Formen von der Mission, haben auch bei vielen Leuten heute irgendwie so das mulmige Gefühl innerlich, oder wenn wir an Kreuzzüge denken oder an den Kolonialismus, wo man eben mit Schwert und Feuer hat man sie genötigt, ins Reich Gottes hineinzukommen. Ja. Also
das ist heute auch noch präsent, vor allem wenn ich mit Leuten rede, die jetzt sehr Vorbehalt haben gegenüber dem christlichen Glauben.
Ja. Aber das ist fast archetypisch geworden, irgendwie tief in der Seele hockt da etwas. Aber das ist einfach eine Form gewesen, jetzt im Mittelalter oder so. Dann hat man natürlich auch, sagen wir jetzt, die ganze innerweltliche, wo dann Mission einfach noch Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung von der Schöpfung, wie es der Ökumenische Rat, wo dann einfach nur noch auf der Schiene. Und dann hat man dann halt die von den Evangelikalen, also Lausanne 74, wo ein grosser der Weltkongress, wo dort ein Prozess, wo man gesagt hat, Evangelium plus soziale Verantwortung.
Also, das ist ja die Lausanne-Erklärung, die berühmte, wo sich heute viele Christen, vor allem aus dem evangelikalen Bereich, heute darauf stützen, wo so ein bisschen, ich glaube, wie so eine Bewegung ausgelöst hat, wo man gesagt hat, man will das Thema wieder mehr im Fokus nehmen.
Oder? Ja, das ist ja damals, hat der Billy Graham das Thema mal aufgreifen. Und weil er so ein bekannter Evangelist gewesen ist, sind halt viele, viele gekommen. Und das ist in Lausanne gewesen. Und dann ist so das Schlagwort gewesen, die ganze Gemeinde bringt das ganze Evangelium der ganzen Welt. Und in dieser Entwicklung hat es jetzt viel, viel Diskussionen gegeben, die letzten 50 Jahre. Das sind so drei wie grosse Ansätze, oder? Das innerweltliche ökumenische Rat, das aggressive, fast gewalthafte im Mittelalter und jetzt das evangelikale, gemischt sozial und die Botschaft von Jesus. Wenn man jetzt aber würde ich einfach mal in die Bibel fragen, was ist Mission?
Und das wäre auch meine nächste Frage. Ja. Sonst können wir da gerade überleiten. Ja.
Ja,
also, wenn du gerade anfangen würdest.
Ja, jetzt rein von der Sprache her ist ja genauso, wie Julia gesagt hat, Missio ist einfach das latinische Wort. Das griechische Wort wäre Apostello. Oder Apostolos, oder das deutsche Wort ist dann ein Gesendeter. Und dann haben wir im Johannesevangelium ja die Formel, der erste grosse Gesendete ist Jesus selber gewesen. Also Jesus ist der Prototyp von jedem Missionar. Und er sagt dann, wie der Vater im Himmel mich auf die Welt geschickt hat, so schicke ich euch auch in die Welt. Johannes 17, 18 ist ja die Formel. Oder es heisst dann auch im Hebräerbrief, schauen doch genau, wie es Jesus gemacht hat. Er ist der grosse Missionar. Er ist der grosse Hohepriester und Apostel. Und wenn man dann schaut, wie es Jesus gemacht hat, dann hat Jesus einfach das Gebiet kann im Norden von Israel, das Galiläa mit 173 Dörfern, zwei Städten.
Noch nicht oder? Können den Flüger nehmen.
Oder? Nein, und er ist einfach dort von Dorf zu Dorf gegangen. Und überall lesen wir, er hat das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt. Und er hat die Kranken geheilt und Dämonen austrieben. Das ist wesensmässig das, wie es er vormodelliert hat.
Und nachher kommt ja der Missionsbefehl.
Genau. Oder? Und zusammengefasst hat er es dann am Schluss und hat einfach gesagt, mein grosser Dienst war, Jünger machen. Und ich gebe euch jetzt auch den Befehl, von jetzt an, wo er in den Himmel geht, bis er wieder zurückkommt, geht in alle Welt und macht Jünger. Und dann, in der griechischen Sprache ist es ja noch interessant formuliert, das war der Befehl gewesen. Und dann sind drei Partizipien dort, die in der griechischen Sprache erklären, wie wir das machen sollen. Also die Mission, der Missionsbefehl oder der Great Commission ist, machen zu Jünger alle ethnischen Gruppen.
Und das ist ja dann auch der Ursprung gewesen, oder? Von dem, ich sage jetzt, der Auftrag, der auch an uns heute noch gerichtet ist.
Genau.
Julia, wie würdest du definieren? Würdest du noch etwas ergänzen oder ganz anders hervorheben? Oder gibt es noch irgendeinen Wesenszug aus der Bibel, wo dir noch wichtig ist?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr grundlegend, was jetzt der Flori gesagt hat. Jesus als unser Modell. Und gleichzeitig finde ich es auch immer sehr hilfreich und wichtig. Und ich bin es auch immer noch am Entdecken, um zu schauen, wie das Jesus Christus als Typus im Alten Testament vorkommt, so wie ein Vorschatten. Alle Geschichten im Alten Testament laufen ja auf ihn raus. Und dort finden wir auch sehr, sehr hilfreiche Archetypen. Also da geht es auch um Einfluss in der Regierung, da geht es um Einfluss im wirtschaftlichen Bereich, da geht es um kirchengerechte Strukturen für Witwe, Waisen, für Fremde. Also es ist sehr, sehr umfassend, aber die Wirkungslogik oder Theory of Change, wie man im NGO-Bereich sagt, also wie passiert eigentlich Wirkung, oder? Wir machen irgendwie A, damit B passiert, dass am Schluss C rauskommt, oder? Die Wirkungslogik von mich, von Gott, ist genauso, wie es Jesus vorgelebt hat, indem er sich in einzelne Personen investiert hat und so eigentlich sein Reich dann ausbreitet hat. Oder? Aber natürlich werden diese Personen dann in ihrem Umfeld auch strukturelle Veränderungen anstoßen. Also ich sehe es eigentlich wie als eine Bewegung, organisch, wo sich immer weiter ausbreitet.
Multipliziert.
Wo sich multipliziert, aber wo Beziehung und Gemeinschaft ganz, ganz eine zentrale Rolle spielt.
Und darum ist es auch mehr als eine Bewegung zu sehen, als eine Firma oder so eine klassische Organisation, eben Organismus, oder wie du auch so schön vorher gesagt hast, organisch, wo das soll wachsen. Und das hat bis heute Wirkung. Ich glaube, das bezeugt auch nur schon eure beiden Leben. Und darum möchte ich jetzt auch ein bisschen ins Persönliche hineingehen, wie ihr dann selber zu der Mission oder eben zu dem umfassenden inneren Ruf gekommen sind, dass ihr euch wollt investieren über die Landesgrenzen aus und in dem vielfältigen Auftrag, den man eben so schön als Mission kann bezeichnen kann. Julia, fang doch gerade mal an, wie du hast vorher erzählt, dass du die Studie gemacht hast und das da ja auch ein Auslöser war. Aber ich glaube, dass, wie du gesagt hast, es ist ein ganzheitlicher Prozess. Da steckt ja auch viel mehr noch dahinter, auch wie du zu deinen Organisationen und deinem Engagement gekommen bist in Ländern wie Nigeria.
Ja, ich glaube, ich bin wirklich so ein bisschen aufgewacht für das Thema der Bücher. Als Teenager habe ich viel gelesen, auch über die Ungerechtigkeit, die der indigenen Bevölkerung in Nordamerika widerfahren ist. Das hat mich sehr, sehr aufgewühlt. Und irgendwann mal habe ich wie so gemerkt, ja, es ist heute eigentlich nicht anders. Es gibt immer noch Bereiche, wo wichtig wäre, dass man sich einsetzt. Und ich habe entschieden, um in die Entwicklungszusammenarbeit zu gehen. Und bin auf Genf studieren und habe dann aber innerlich wie so einen Konflikt erlebt. Ich bin christlich aufgewachsen, aber ich habe wie ein relativ enges Missionsverständnis gehabt und ich habe geglaubt, dass wenn ich Gott dienen will, dass ich mich dann ausschliesslich um Ziel kümmern soll. Dann habe ich mein Studium abgebrochen und bin Theologie studieren. Und als ich mich dann halt in dem Rahmen von dem Studium intensiver mit der Bibel auseinandergesetzt habe, habe ich plötzlich gemerkt, dass Gott extremes Herz hat für die Armen und die sozialen und wirtschaftlichen Benachteiligten. Und bin eigentlich wie ermächtigt worden, um wieder zurück zu meinem sozialwissenschaftlichen Studium. Ich habe am Schluss dann Sozioökonomie promoviert. Und ja, es ist von dem her wie etwas zusammengekommen. Genau. Und ich muss sagen, also der Wunsch, um auch Jesus als Person zu vermitteln, ist eigentlich dann erst mit den Jahren gewachsen. Also ich habe das am Anfang noch nicht so zusammengebracht. Und ein Schlüsselerlebnis war für mich, als ich mal ein Semester in Indien studiert habe, in Bombay, und also ich war während dem Masterstudium gewesen, und ich habe realisiert, wie gross der Einfluss von Weltanschauung und Spiritualität ist, auch auf soziale und wirtschaftliche Fragen. Und ich habe gemerkt, dass ich an der Uni in der Schweiz überhaupt nicht ausgerüstet worden bin, um das zu integrieren, auch in die Entwicklungszusammenarbeit. Und dann habe ich gemerkt, dass ich selber eigentlich noch mehr spirituelle Transformation brauche, um im sozialen und wirtschaftlichen Bereich tätig sein. Das ist vielleicht paradox. Und auf dem Weg habe ich dann aber selber Gott so intensiv erlebt, dass die Vermittlung von, also ja, ihn können zu teilen als Person, immer mehr auch in den Vordergrund gerückt ist. Und jetzt ist es für mich sehr, sehr integriert. Das ist natürlich jetzt nur soziale und wirtschaftliche Anliegen haben, sondern es geht für mich Hand in Hand. Auch mit dem, was ich jetzt in Afrika mache. Also wir haben einerseits Mikrofinanzgruppen, aber andererseits lernen wir mit diesen Witwen auch für sich selber die Bibel zu lesen. Und es gibt nichts, was so ermächtigend ist, gerade wie für Frauen, wie zu erkennen, wie Gott über sie denkt.
Fluri, was war dein Anfahrtsweg?
Also ich habe sicher jetzt ganz einen anderen Zugang gehabt. Mir ist wirklich durch primäre, persönliche Gottesbegegnung. Da ist gleichzeitig auch der Ruf gekommen. Das ist jetzt genau 50 Jahre her. Ich war dort Teenager, 15,5. Und dann hatte ich eigentlich vier grosse Fragen gehabt. Eine war, mein bester Freund ist gestorben und der, ja, wo ist der her? Und niemand hat mir gesagt, wo der ist und wo gehen wir her? Und dann die Sinnfrage, quasi am Anfang des Berufslebens, warum schafft man, warum lebt man? Und dann eine andere Frage ist noch gewesen, die, für mich der innere Hunger, die Sehnsucht nach etwas lang andauernd, etwas Ewigem, etwas, wo über das rausgeht, wo ich kennt habe. Und die vierte Frage war mir einfach die Frage der Schuld. Ich habe etwas gemacht, das ganz, ganz schlimm war. Das ist bis heute ist es ganz schwierig für mich, darüber zu reden. Und dort ist die Frage, kann man, wenn man das Leben quasi in den Sand gesetzt hat, nochmal zurückgehen und nochmal anfangen. Die Frage nach dem Neuanfang und so. Und dann ist dort halt keine Kirche oder Gemeinde oder gläubige Leute in der Familie oder so, sondern mir hat einfach jemand gesagt, ich solle doch einmal die Bibel lesen in die Fragen hinein. Oder vielleicht finde ich dort Antworten. Und dann ist beim Lesen von der Bibel habe ich zweimal eine direkte Begegnung mit Gott. Also die erste Begegnung war, wo ich gesehen habe, wie die Situation ist, meine Situation, ein heiliger Gott, ich bin weg, weit weg, ich würde nie mehr zu ihm kommen. Ich habe gesehen, das sind Realitäten, Himmel und Hölle. Ich habe auch gewusst, dass ich auf der falschen Seite bin. Und einfach das ganze Szenario von der Gerechtigkeit, von der Heiligkeit Gottes. Und dann im zweiten Punkt habe ich nachher einfach Jesus gesehen. Ich habe ihn wirklich real...
Was ist eine Vision gewesen?
Ja, ich weiss so bis heute nicht, wie man das beschreibt.
Traum,
das hat sich einfach wie die andere Welt geöffnet und ich habe ihn gesehen stehen und habe auch nicht gewusst, was macht man als Teenager von Graubünden, vom Bauernhof, was macht man mit so Erfahrungen? Aber ich habe intuitiv gespürt, ich muss da rufen, ich muss ihn anrufen. Und dann habe ich ihn gerufen und gesagt, wenn du da bist, wo man sagt... Wenn du kannst Leben neu machen, wenn du kannst Sünde vergehen, wenn du kannst ewiges Leben gehen. Ich bin der Erste, was brauche. Und in dem Moment, wo ich ihn rufe, dreht er, schaut mich an und kommt zu mir. Und in dem Moment, wo er in mein Leben kommt, ist das passiert, was ich nachher dann gelesen habe, theologisch, dass man das Bekehrung nennt, oder Neugeburt, oder zum Glauben kommen, oder gerechtfertigt, oder all diese Begriffe. Also, das ist einfach ein Gottesbegegnungssinn. Und wo ich wieder aus dieser Dimension zurückgekommen bin, habe ich eine hörbare Stimme gehört. Und diese Stimme hat gesagt, das, was du da jetzt erlebt hast, wo du so überwältigt bist, das ist eigentlich nicht gedacht nur für dich, sondern das ist gedacht für jeden Mensch auf dieser Welt. Und das wird die Aufgabe sein von deinem Leben. Du wirst bis ans Ende der Zeit und bis ans Ende der Welt wirst du gehen und diese Botschaft bringen. Und das habe ich so gehört. Und dann habe ich nachher die nächsten 19 Jahre habe ich das bewegt mit Gott, habe gebetet, habe gesagt, gib mir die Nationen, jetzt tun wir wegen offen. Ich habe nicht gewusst, wie man von Graubünden ans Ende der Welt kommt, bis ich dann 19 Jahre später wieder die gleiche Stimme gehört habe, die gesagt hat, so jetzt tue ich die Türen auf. Und von dem Moment an sind wir, da bin ich jetzt, ich weiß nicht.
Da hat das Wirken von Kingdom Ministries und auch von
Geht persönlichen an all die Völker und Länder und Kontinente, aber immer mit der Botschaft, die ich selber erlebt habe.
Das ist so ein bisschen der Ursprung gewesen. Und das höre ich auch bei euch beiden ein bisschen raus. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr von irgendeiner Kirche oder einer kirchlichen, christlichen Organisation rekrutiert, ausgebildet und geschickt worden wärt, oder? Sondern es ist wirklich sehr viel persönlicher Approach und natürlich verbunden mit übernatürlichen Erfahrungen, kann man sagen. Was ist jetzt euer Hauptanliegen in der Mission heute? Wie würdet ihr das definieren?
Ja, ich habe es vorher ein bisschen skizziert. Es hat sich wie auch gewandelt. Ich habe letztes Jahr Gott immer mehr als einen lebendigen, ganz realen Gott kennengelernt, der mich durch und durch kennt. Und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Auch Begegnungen mit der unsichtbaren Welt, ja, wo wie meine Weltanschauung aus Wanken gekommen ist. Und insofern kommt es auch immer darauf an, ja, was ist mein Anliegen, je nachdem, wo ich bin. In der Schweiz habe ich ein bisschen andere Ziele oder das Gefühl, auch einen anderen Auftrag, wie wenn ich in Afrika bin.
Das wäre.
Genau, in Afrika habe ich schon ein bisschen angetönt, dass wir die Hoffnungsbewegungen katalysieren, die sehr ganzheitlich sind.
Genau.
In der Schweiz bin ich zu 60% angestellt von einer afrikanischen Organisation Life in Abundance. Und ja, da hat uns Gott einfach so durch die Studien auch dann hineingeführt, dass wir jetzt mit verschiedenen Leitungspersonen von Kirchen, von Werk, Ausbildungsstätten unterwegs sind, um das Thema Mission wieder ganz neu zu bewegen und ein ganzheitliches Verständnis.
Und also da kommen ja deine Studien wieder rein, oder?
Wo ja, dann genau, das ist wieder Auslöser gewesen, das haben wir gar nicht gewusst, dass dann die Studie das wird auslösen. Wir haben eigentlich einfach wollen einen Dienst, also ja, etwas bringen, mehr einen Mehrwert bringen für Kirchen und haben, weil ich halt den Hintergrund habe in der Forschung, haben wir gedacht, das wäre eine Idee, um ihnen das anzubieten. Genau, und das hat es dann wie ausgelöst. Das ist für sie wie so ein bisschen in den Spiegel zu schauen, also dass sie da mal ihre eigenen Antworten so verdichtet haben können lesen und die Leitungspersonen haben wieder den Eindruck gehabt, sie wollen jetzt eigentlich auf den Weg gehen und wieder zu einem gemeinsamen Verständnis von Mission und einer gemeinsamen Vision, eben auch denominationsübergreifend oder sektorübergreifend, oder? Weil manchmal ist man so in den Silos, die Ausbildungsstätten oder die Gebetsbewegungen, die Gemeinden, die Werke, aber wie können wir wieder wirklich wie organisch ein Leib zusammenkommen und uns ergänzen? Und ja, der Weg dauert jetzt schon seit 3 Jahren und ich habe das Gefühl, wir sind immer noch recht am Anfang. Aber doch, das ganzheitliche Verständnis tut sich mehr und mehr, also so wie ich es vorher skizziert habe, die 5 Aspekte. Ich glaube, da hinter das können sich ganz, ganz viele, ich sage jetzt mal, Akteure stellen, weil man merkt, das braucht eben alle.
Erlebst du das auch so, Fluri, dass je nachdem, wo du bist, dass sich deine Rolle und das Anliegen verändert? Also ob du jetzt in der Schweiz bist oder in Asien oder wo auch immer, ja. Irgendwo im Ausland?
Nein, das ist sicher jetzt ein bisschen ein Unterschied zwischen diesen zwei Formen von der Mission. Julia ist ganz sicher breiter. Bei mir ist es wirklich sehr, sehr punktuell, also fokussiert. Mhm. Was ich eigentlich tue, ist das, was ich selber erlebt habe, das bringe ich auch den anderen. Also es ist irgendwie...
Also egal, wo du bist.
Oder? Ja, ja. Das ist auch das, was ich gehört habe, ich soll machen. Es heisst ja in der Bibel, also von Jesus heisst es einfach, er hat das Evangelium vom Reich Gottes predigt. Also er hat nicht Kinderwerk gemacht, nicht irgendwie ein Spitaler oder irgendwas, er hat einfach das Evangelium vom Reich Gottes predigt. Und wenn man genau schaut, was ist eigentlich gemeint mit dem Evangelium, dass Jesus uns rettet vom Reich Gottes, dass Jesus der Herr ist. Das Evangelium vom Reich Gottes ist eigentlich eine Person. Das ist die Person von Jesus. Und da habe ich kennengelernt und da bringe ich auch. Und so haben es auch quasi die Jünger gemacht von Jesus, dass sie gesagt haben, das, was wir gesehen haben, das, was wir berührt haben, das, was wir gehört haben, das predigen wir jetzt auch euch. Und so in dem Sinn ist es halt ganz, ganz Zuspitzung auf den Kern vom Reich Gottes, aber die Person von Jesus bringen. Und wenn du halt ja, von deinem besten Freund, von dem, der dich gerettet hat, von dem, wo du absolut Freak und Fan bist, oder? Das ist natürlich relativ einfach. Du kannst das ganze Leben immer erzählen, oder? Wenn du wirklich verliebt bist, kannst du auch erzählen über die Person und so. Das ist im Prinzip der Inhalt, Jesus. Und das muss genügen für mich. Ja.
Jetzt wäre es ja auch noch spannend zu hören, in welchen Kulturen dass ihr schon euch engagiert habt. Eben, du hast ja erzählt, du bist in Nigeria gewesen. Hast du sonst noch auch Erfahrungen gemacht mit anderen Kulturen in einem missionalen Kontext?
Ich würde sagen, ich bin sehr stark gesegnet worden von anderen Kulturen. Also einerseits von Nordamerika, Kanada, USA und Lateinamerika bin ich eine Zeit lang, ich habe jetzt Indien schon erwähnt, aber das war eigentlich nicht mit einem Auftrag gewesen, sondern es ist wie, ich bin dort sehr empfangend gewesen und lernend. Und das ist mir auch jetzt immer noch wichtig, wenn ich auf Afrika gehe, ich gehe nicht einfach zum etwas bringen, sondern ganz viel ist auch zum etwas zu empfangen. Weil ich glaube, wir haben in unserer Kultur massive blinde Flecken. Und
sind
ja, jede Kultur, aber genau, manchmal meint man ja, oder das ist auch ein bisschen assoziiert mit dem Missionsbegriff, dass man das Gefühl hat, man kommt von einer Stellung von, sagen wir mal, man hat etwas begriffen oder verstanden oder möchte etwas geben, primär oder ausschließlich. Und ich finde es ganz wichtig, dass ja, wir auch etwas können empfangen können. Und ich habe zum Beispiel sehr viel auch Segen empfangen von gläubigen Personen aus Afrika, wo mir wie einfach ja, die Augen auf du hast für die Realität, dass Gott so real ist und dass er uns kennt. Also zum Beispiel auch durch die Prophetie. Also tatsächlich, dass Gott vorausschauend unsere Zukunft schon kennt und sich dann das auch fühlt. Das ist so etwas, was ich zum Beispiel ganz fest miterlebt habe in Afrika.
Und das kann ich wirklich bestätigen. Ich bin auch eine Zeit lang in einem Dienst oder in einer Arbeit tätig gewesen, wo wir mit verschiedenen Kulturen im Austausch gewesen sind. Und wir haben dann immer etwas können bringen, aber wir haben auch immer können empfangen. Und dann war immer die Frage, wer ist eigentlich reicher beschenkt worden? Wir Schweizer, die irgendwo hingereist sind und ihnen das gebracht haben, oder sie, die uns einfach mit dieser Gastfreundschaft empfangen haben, das war so ein schönes Gern-Nähe. Oder wenn so eine Person auch in die Schweiz gekommen ist und gewisse Veranstaltungen von den Erfahrungen und alles erzählt hat, dann haben wir manchmal so Speaker-Tours gemacht und das ist wirklich, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin der Beschenkteste von der ganzen Welt. Aber die andere Person aus Afrika oder von wo auch immer hat das genau auch gesagt und das ist etwas Wunderschönes. Ja. Hast du das auch so erlebt, Fluri? Und vor allem, in welchen Kulturen bist du gesegnet worden und hast gesegnet oder hast empfangen und gegeben?
Ja, bei mir ist halt eben das Ganze ist halt von Anfang an extrem wie persönlich gewesen. Also Jesus hat geredet zu mir, oder der Geist Gottes hat geredet. Also das ist ein Dialog gewesen. Und so hat er mir auch am Anfang vor 30 Jahren gesagt, schau, deine primäre Wirkung soll in 4 Grosskulturen stattfinden. Einmal eben im ehemaligen Ostblock, kommunistisch-atheistischen Hintergrund und dann...
So Sowjetzeit oder Nach-Sowjet.
Genau, und das haben wir dann auch gemacht. Und nachher Indien, Nepal, also der hindu-buddhistische Bereich, ja. Himalaya und dann der Islam und dann am Schluss das postmoderne Europa.
Und das ist ja fast schon alles, ausser vielleicht so
Latin-Amerika. Ja, aber das sind einfach in denen, es ist sehr, sehr genau nachdem, wenn ich Gott geredet hat, sind wir dann in unzähligen von diesen Ländern gesehen. Also in dem Sinn, aber eben der Inhalt ist irgendwie, wir bringen die Person von Jesus. Was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass in den letzten 30 Jahren der sogenannte globale Süden, die Leute, die im globalen Süden sind, wie, finde ich, intensiver Jesus erlebend und darum auch führender sind in der Verkündigung von Jesus. Mhm. Also man sagt, das Zentrum vom Reich Gottes ist heute nicht mehr im globalen Norden, sondern im globalen Süden. Und das hängt damit zu, dass die Gott noch direkter erleben. Die erleben viel mehr Wunder, viel mehr das Übernatürliche, viel mehr die Leidenschaft, der Geist vom Gebet, die Dynamik, die geistliche Dynamik vom Reich Gottes.
Das wäre so ein bisschen Südamerika, Afrika, Teil von Asien und so.
Genau, oder? Ja. Das ist das, was man heute quasi die dritte Welt, hat man früher ein bisschen abschätzig gesagt. Das tut man heute als globalen Süden bezeichnen. Und das ist eindeutig im Missionsbereich, sind das heute die Führenden. Also wir müssen schauen, was die vor 30 Jahren gemacht haben, und das sollten wir wahrscheinlich jetzt in Europa irgendwie nehmen.
Nehmen wir doch gerade noch ein bisschen Motivation hinter der Mission und damit auch Pro-Contra. Eben, wir haben jetzt von vielen positiven Aspekten geredet, aber auch am Anfang von negativen Aspekten, wie Kreuzzüge oder Kolonisation oder Kolonialisierung, die eben auch leider, muss man sagen, eine Realität sind. Ist vielleicht mal gut noch abzustecken, was ist denn eigentlich gut an der Mission und was ist weniger gut?
Ja, ich habe vorher gesagt, ich finde es nicht einfach, das einfach von außen zu beurteilen. Was ist denn eigentlich Mission, oder? Weil es kann schon jemand Mission draufschreiben, aber genau, oder umgekehrt, viele werden es gar nicht so bezeichnen. Was mir wichtig ist, ist, dass es im Gebet gegründet ist. Oder das ist ja vielleicht auch wie ein Kennzeichen von Mission, dass es in der Abhängigkeit von Gott passiert und nicht eigenmächtig aus meiner Ressource, aus meiner Weisheit, aus meinen Überzeugungen und meinen Ideen. Manchmal ist das natürlich zum Verwechseln nach, oder? Weil Gott schenkt uns ja Ideen und es fühlt sich ganz natürlich an. Genau, aber die Abhängigkeit. Und dann auch, dass es ganzheitlich ist. Auch wenn vielleicht jetzt eben, der Flur ist jetzt ein Pionier und das Apostolische, also die vorausgehen, oder? Den Kern bringen. Und
aber trotzdem, hat sie auch nicht allein gemacht.
Genau,
hat
sie nicht allein gemacht. Und aus dem aus entstehen ja dann ganz viele Initiativen lokal. Also das floriert ja, wird ja dann wie so ein Wald, oder? Nachdem die Saat aufgeht mit ganz verschiedenen Bäumen. Und das Ganzheitliche ist sehr, sehr wichtig, dass wir von Anfang an das Bewusstsein ist, wir sind in einem Reich von Gott, wo Barmherzigkeit und Gerechtigkeit herrscht. Und das hat auf alle Lebensbereiche einen Einfluss. Und ein weiterer Aspekt ist Partnerschaft. Egal ob im kleinen Rahmen, im Team, das muss ergänzen lassen durch Leute, die oft sehr, sehr unterschiedlich ticken durch mir. So bleibt es gesund und auch effektiv. Oder aber auch im Grösseren, dass verschiedene Organisationen zusammenspannen und ihre Stärken zusammenlegen und auch ihre, sie können auch helfen, ihre eigenen blinden Flecken zu überwinden durch die Ergänzung.
Weniger gut wäre in dem Sinn einfach, wenn das alles nicht so gegeben ist. Oder wenn es einseitig ist.
Wenn es einseitig ist. Oder wenn es im Alleingang passiert, oder wenn es überheblich ist, nicht in Demut, sondern in Arroganz. Wir bringen jetzt etwas, oder wir nennen ja das manchmal auch so den Savior-Komplex, oder dass man wie so einen als Retter auftritt. Aber ich glaube, und es ist ja ganz wichtig in dem Konzept von der Missio Dei, also von Gottes Mission, dass eben Gott schon am Wirken ist, dass er mit seinem Heiligen Geist schon präsent ist und die Personen, die wir treffen, die haben Gottes Ebenbildlichkeit und wir dürfen die herausfinden, was ist Gott am Tun. Also, genau.
Also es heisst ja über Jesus, dass er der gleiche ist gestern, heute und eigentlich in Ewigkeit. Und das finde ich jetzt gut an der Mission. Oder wenn Mission heisst, Jesus bringen, dann passiert genau das Gleiche heute, wo auch bei Jesus passiert ist. Und das ist jetzt das, was mich geflasht hat. Also jetzt habe ich gesehen, wenn wir es genau so machen wie Jesus, Wenn wir mit den Kranken beten, dann werden sie gesund. Wenn wir die Toten rufen, dann kommen sie zurück. Wenn wir Dämonen austreiben, dann gehen die Dämonen. Wenn wir das Reich Gottes, dann folgen die Menschen dem Ruf.
So wie es auch in der Bibel steht?
Ja, oder? Und das habe ich jetzt gesehen. Also, wir haben Millionen von Taufen gesehen. Und das ist eben, in dem Sinne ist es sehr einfach, aber auch sehr, sehr begeisternd. Das ist, es bleibt einfach gleich, oder? Der Nachteil oder das Böse an der Mission finde ich jetzt vor allem, da bin ich im Westen, wir haben eine Art von Christsein entwickelt, wo das eigentliche Missionarische, dass es ein normaler Teil ist, dass wir gehen und die anderen zu Jünger machen, haben wir ersetzt durch ein Christsein, das primär konsumiert, Gottesdienste konsumiert, Konferenzen, Worship, weiss ich was alles. Einfach so die ganzen Programme konsumieren. Und darum sind wir eben, darum sind wir 30 Jahre hinein im globalen Süden. Weil die sind wieder zurückgekommen zu dem, wo eigentlich Mitte wäre, dass jeder das trägt, oder? Und wir haben dann Mission, haben wir gesagt, ja, wenn einer das Land verlässt, ja, ich habe mal gesagt, wo ist denn das Ende der Welt? Ja, gang aus deinem Haus und gang immer nach Osten, nach Asien, wieder hin und um nach Amerika, dann kommst du wieder nach Europa und dann landest du bei der Tür vom Nachbar, bei deinem Freund. Also das Ende der Welt ist überall, oder? Aber wir haben grundsätzlich, wir haben die Begeisterung verloren, wir haben das ist wie nicht mehr Teil von einem normalen Leben bei ganz vielen. Und das ist das, was ich eine Art der meisten bedauere und wo ich hoffe, dass wir da jetzt wieder frisch gepackt werden.
Ja, das auch. Ist auch gewissen eine Gemeinschaft, so das Bild, ich als Besucher bin der Konsument und dann senden wir mal einen aus und der macht dann die Mission und ich gebe ihm ein bisschen Geld. Oder? Ja. Ja, und dafür arbeite ich vielleicht irgendwo in einer Spitalleitung oder in der Wirtschaft und verdiene gut und schicke ihm dann das Esspäckchen mit oder die paar hundert Franken und dann kann er das machen und dann ist das mein Anteil. Ja. Aber das ist ja vielleicht dann auch nicht alles. Oder?
Ja, ja.
Das, ja. Wenn wir jetzt zu den verschiedenen Ansätzen von Mission kommen, Julia, du hast mir ja im Vorfeld von dieser Aufnahme erzählt, dass du an den Studiumstagen an der Uni Freiburg unter anderem über deine Studie auch geredet hast, über das, was du schon so ein bisschen für Erkenntnisse rausgenommen hast, aus deinen Studien auch von Mission. Kannst du da mal uns eintauchen lassen, was du für Erkenntnisse hast und was vielleicht eben auch verschiedene Ansätze von Mission könnten sein?
Ja, also in dieser Studie ist es wirklich darum gegangen, um einfach die Leitungspersonen darin zu unterstützen, sich selber mal einen Überblick zu verschaffen. Das war jetzt nicht eine wissenschaftliche Studie gewesen, aber trotzdem haben sich natürlich Trends herauskristallisiert. Einerseits sieht man, dass Gemeinden sehr, sehr aktiv sind. Es werden sehr viele Aktivitäten unternommen. In verschiedensten Bereichen, etwas, was in vielen Gemeinden stattfindet, sind Deutschkurse oder die Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund. Gleichzeitig, wenn es jetzt mehr um Evangelisation geht, ist also das Ringen da. Wie können wir sprachfähig werden? Wie können wir das vermitteln in unserem Kontext, in unserer Kultur? Können wir fast nicht mehr zurückgreifen auf irgendwelche, auf das Allgemeinwissen im Bereich von der christlichen Tradition, judäisch-christlichen und in dem Sinne ist es ja auch eine Chance, oder, um mir die Story neu zu erzählen. Aber da ist auch eine grosse Unruhe herum oder eine Besorgnis. Wie gelingt uns das? Ja, und etwas, was mir persönlich einfach vor dem Hintergrund eben von meinen Erfahrungen auch in Afrika oder im globalen Süden aufgefallen ist, ist, dass wir wie so, ich nenne es jetzt mal wieder einen blinden Fleck im Bereich unsichtbare Welt haben. Oder? Weil wenn es darum geht, ja, welche Missionsstrategie wäre dann zielführend? Dann kommt uns so geistliche Praktiken eher weniger in den Sinn. Also mit dem meine ich jetzt das Gebet oder das Fasten, Bibelmeditation, das Hören auf Gott, auch in Gemeinschaft. Das sind so die Strategien, die man eigentlich im Neuen Testament sehen, wenn man Jesus anschaut oder die ersten Jünger.
Das sind wahrscheinlich die Schweizer und
Europäer eher
die Macher, oder?
Ja, wir sind eher die Macher, genau. Und wo wir vorher darüber geredet haben, eben wie mein Engagement in der Schweiz aussieht, das hat fest damit zu tun, um das wieder zusammen einzuüben. Und ich bin natürlich die das als allererstes muss und darf wieder lernen. Aber ich glaube, ja, es hat etwas mit unserer materialistischen Weltanschauung zu tun, dass wir das wie gar nicht als real anschauen, oder? Sondern das, was man berühren und sehen mit diesen fünf Sinnen, was man messen kann. Und insofern einfach auch, ja, ist eine Not, oder? Dass man wie aus dem Aktivismus, der aber wenig Frucht trägt, auch die Leute, die ich befragt habe, die sind eigentlich nicht wirklich happy oder mit dort, wo wir stehen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass Gott uns möchte helfen, weil es ist ja seine Mission. Und insofern ist es für mich mehr auch, ja, sich wieder neu ausstecken und das Lernen vom globalen Süden. Das ist auch wieder die Partnerschaft oder das Team, oder, wo wir unsere Stärken bringen können, die vielleicht im Bereich Organisation sind oder Fachkompetenzen, aber eben uns auch befruchten und inspirieren lassen. Und das erfordert auch Demut. Und ich bin sehr beglückt, dass die Werks- und Gemeindeleute, mit denen ich unterwegs bin, ja, die haben wirklich den Hunger und ich glaube, dass wir auf dem Weg sind.
Flurig, siehst du das auch? Oder kannst du das bestätigen aus deinen persönlichen Erfahrungen aus vielen Jahrzehnten Mission, kann man sagen?
Ian, ist mir vorhin, während Julia erzählt hat, ist mir ein Beispiel vor Augen gekommen und habe gedacht, ich würde das gerne noch teilen, weil das beinhaltet als Geschichte fast alles, was ich irgendwie jetzt gelernt habe in diesen 30 Jahren. Das ist einmal, am Freitagnachmittag sind wir im Himalaya in ein Dorf rausgekommen. Und dort war eine Frau, etwa eine 20-jährige Frau. Und die hatte einen Tumor im Magen. Und hat gefragt, ob wir nicht beten könnten, dass sie geheilt wird. Und dann haben wir gebetet und dann ist der Tumor offensichtlich für sie verschwunden. Also sie war auf jeden Fall sehr begeistert gewesen, dass Gott, wer immer sie damit gemeint hat, geheilt ist. Dann sind wir am Samstag zu ihr und haben ihr erzählt, wer das gemacht hat. Wir haben gesagt, Jesus hat Kranke geheilt damals und wir haben in seinem Namen gebetet gestern und jetzt ist er geheilt. Jetzt bist du geheilt worden, worauf sie Jesus als der kennengelernt hat, der er eben ist. Der Retter auch von ihrem Leben, der Herr auch von ihrem Leben. Und dann haben wir sie am Samstagnachmittag getauft auf diesen Namen. Und am Sonntag haben wir angefangen, ihr zu sagen, schau, das, was du jetzt bekommen hast, an geistlichen Schatz, gib unbedingt jetzt weiter. Und wir haben das erste Mal in ihrem Leben, hat sie eine Bibel in der Hand gehabt und hat das erste Mal das Buch geöffnet. Und dann liest sie einen Abschnitt, aber Matthäus 28. Gehen, genau, machen sie Jünger andere. Ja. Und dann hat sie nach 7 Worten gelesen, stoppt sie und wir fragen, was hast du jetzt gelernt? Und dann hat sie gesagt, was ich gelernt habe, ist, wir sollten gar nicht da sitzen und einfach lesen und studieren, sondern wir sollten jetzt gehen. Mhm. Und dann hat man gefragt, wo könnte man denn hergehen? Und hat sie gesagt, vielleicht zu ihren Verwandten, im anderen Seite vom Hügel. Dann ist man her und dann kommen die Verwandten aus den Hütten raus und grüssen sie. Und sie grüßt sie und sie erzählt, was sie am Freitag und gestern am Samstag erlebt hat. Und in dem Moment kommt ein Mädchen raus, das nichts hört, das taub ist. Und sie erinnert sich automatisch, ich habe doch in dem Namen von dem Jesus gebetet und ist her und hat mit dieser verwandten jungen Frau gebetet und die hat auf den Moment gehört. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, Mama mia, was wäre, wenn das wieder so kommt, wenn die Mission wieder so einfach wird.
Also dass in der kürzesten Zeit, oder? Ja, von den Empfangenden, ja, zu Gebenden.
Genau,
wurde,
einfach das, was wir bekommen haben. Und dann ist mir eben das Wort gewesen, oder? Das ist das Geheimnis. Wer das Leben, das er bekommt, von Gott für sich behaltet, der verliert es. Aber wer es anderen weitergibt, und das hat mir irgendwie wie gezeigt, so, das muss die Zukunft sein von der Mission. Also, das ist irgendwie, das geht schnell, das ist real und das funktioniert und so. Das hat mich gepackt. Die Geschichte hat mich quasi methodisch das zusammengefasst, was ich gelernt habe in den letzten 30 Jahren. Oder?
Das ist auch schon eine wunderbare Einleitung für unsere Schlussrunde. Also, ich spüre bei euch beiden raus, oder? Mission, das braucht es noch, auch heutzutage noch. Und dann ist jetzt noch die Frage, welche Art von Mission wäre konstruktiv und hilfreich für die heutige Zeit?
Aber das ist für mich der Stil. Und ob es braucht, ist natürlich klar. Es werden ja jeden Tag Tausende von neuen Menschen geboren. Das ist doch so klar. Die brauchen doch auch die Botschaft von Gott, die brauchen das Wort von Gott, die brauchen die Erlösung. Darum ist für mich nicht die Frage, also, ob es weitergehen soll. Gott will, dass alle Menschen, jeden Einzelnen, auch jeden Neugeborenen, oder? Und dann hat es natürlich noch Orte, wo der Name von Gott oder von Jesus gar nicht bekannt ist. Wir wissen ja heute, es gibt 5,000-6,000 Stämme, ethnische Gruppen, die es noch nicht ist. Also, das ist, ich würde sagen, ja, wir brauchen es.
Ja, natürlich brauchen wir es. Ich glaube, ich will nochmal das sagen, was ich vorher gesagt habe. Aus dem Gebet, aus dem hörenden Gebet, das Bewusstsein, dass Gott etwas vorbereitet hat. Das heisst in der Bibel, dass wir in seinen vorbereiteten Werk laufen. Und das ist extrem befreiend und beflügelnd. Oder im Flori, seiner Biografie, hören wir das auch so eindrücklich, dass Gott ihn ausgewählt und ausgerüstet hat. Das ist nicht aus ihm herausgekommen. Also das hörende Gebet, aus der Beziehung. Und ganzheitlich und in Partnerschaft. Das sind meine Stichworte, die ich wichtig finde.
Also die Mission ist noch nicht abgeschlossen und geht in dem Sinn weiter. Und in dem Sinn auch ein herzliches Dankeschön an euch beide für den Austausch. Danke, Fluri und Julia sind da gewesen. Und alles Gute und weiterhin auf der Mission.
Danke, ebenfalls.
Ja, danke dir, Karl, und danke
Es ist ja jetzt der Herbst und das ist auch die Zeit der Fasten, wo uns wieder mehr hinziehen, auch in eine unsichtbare Welt hin, wie beispielsweise auch Halloween, wo ja auch schon da immer mehr in den letzten Jahren auch rege gefeiert wird. Da stellt sich natürlich die Frage, sind denn so Macht und Geister und auch unsichtbare Wesen wirklich real oder sind das einfach nur Märchen, die uns da aufgetischt werden? Gibt es mehr als das, was wir mit unseren Augen sehen? Das werden wir dann in der nächsten Folge probieren zu klären. Am Mikro war Karl Dietli. Bis zum nächsten Mal. Hören die 14 Tage wieder rein bei den nächsten Folgen von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.